Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du heute an diesem Morgen dein Wort zu uns sprichst und uns dadurch an dein Herz ziehst. Amen. Ich lese den Predigttext, der steht im Johannesevangelium im 13. Kapitel. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er erregt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an, und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag, an der Brust Jesu, den hatte Jesu lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. Denn einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht. Liebe Gemeinde, stellt euch das mal vor, ihr seid mit Freunden auf einem schönen Fest. Es ist eine gute, eine angenehme Stimmung. Ihr habt gut gegessen. Freude erfüllt den Raum und auf einmal sagt der Gastgeber zu euch, ein guter Freund von euch: Einer von euch wird mich verraten. Wie fühlt sich das an? Eigenartig, oder? Da kippt doch sofort die ganze schöne Stimmung. Genauso ist es damals am letzten Abend von Jesus mit seinen Jüngern, den Jüngern, gegangen. Es ist der Abend, bevor Jesus in der Nacht gefangen genommen wird, bevor er verhört wird, geschlagen wird, bevor er schließlich ans Kreuz genagelt wird. Der Abend, wo die anderen Evangelien vom letzten Abendmahl Jesu berichten, Johannes in einer besonderen Weise von der Fußwaschung. Die Jünger wissen noch nicht, was in dieser Nacht geschehen wird. Sie liegen mit Jesus am Tisch, so heißt es hier. Man kann sich darunter so ein antikes Mahl vorstellen. Da hat man nicht gesessen, Stühle gab es im Grunde noch gar nicht. Da hat man oft um den Tisch herum gelegen auf schönen weichen Kissen. Ein Jünger, der hier namentlich nicht genannt wird, ist Jesus sogar ganz nah. Er liegt an seiner Brust, so wird es hier geschildert. Und dann prescht Jesus mit diesem Satz heraus: Einer unter euch wird mich verraten. Irgendwie bringt das die Jünger, die Freunde von Jesus, in Unruhe. Sie fragen sich ganz sicher: Warum sagt Jesus das? Könnte er am Ende vielleicht auch mich meinen? Da ist so ein Gefühl da unter den Jüngern: Naja, eigentlich könnte ich es auch sein. So ganz ausgeschlossen ist das nicht, wenn ich mich anschaue, ich kenne mich doch. Das erklärt vielleicht auch, warum die Jünger sich alle nicht trauen, Jesus zu fragen, von wem sprichst du denn? Das ist ein bisschen eigenartig beschrieben in dieser Szene. Petrus winkt dem Jünger, der an der Brust Jesu liegt, und fragt ihn oder gibt ihm ein Zeichen, frag du Jesus. Und er traut sich, er fasst den Mut. Der Jünger, der hier ohne Namen dasteht, einfach genannt ein Jünger, den Jesus lieb hatte. Das hat eine besondere Bedeutung. Das erste Mal ist hier von diesem Jünger die Rede. Es wird noch einige Male an anderer Stelle von ihm die Rede sein. Er wird der einzige Jünger sein, der mit der Mutter Jesu und den Frauen unterm Kreuz steht, der den Weg Jesu bis zum Ende gehen wird. Die anderen Jünger werden alle abhauen, sich verstecken, Jesus verleugnen. Ein Jünger, der Jesus ganz besonders nah ist. Das Wort, mit dem das hier beschrieben ist, das wird am Anfang des Evangeliums einmal von Jesus selbst ausgesagt im Blick auf den Vater. Jesus, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist. Im Griechischen ist das genau dasselbe Wort. Es drückt eine ganz innige, enge Verbindung zwischen Jesus und dem Vater aus und hier eine innige, enge Verbindung zwischen diesem Jünger und Jesus. Dieser Jünger, ich meine, dass Johannes oder der Evangelist ganz bewusst von dem Jünger, den Jesus liebt, spricht, ohne den Namen zu nennen, weil wir uns im Grunde an diesem Jünger orientieren sollen. Auch wir sollen Jesus so nah sein, ihm so nah kommen, dass wir ganz innig mit ihm verbunden sind. Wir sollen mit ihm zu Tisch liegen, mit ihm sprechen und auch bis unters Kreuz mit ihm gehen, den ganzen Weg. Dieser Jünger jedenfalls fasst den Mut und fragt, wer ist es? Von wem sprichst du? Wer wird dich verraten? Und Jesus sagt es ganz deutlich. Der, dem ich den Bissen eintauche, einen Brotbissen und gebe, der ist's. Und das tut Jesus im Anschluss. Er taucht den Bissen ein und gibt dem Judas. Da heißt es, der Satan fuhr in diesem Moment in ihn. Und Jesus sagt, was du tust, das tue bald. Und dann geschieht etwas, das hat mich beim Lesen total verwundert. Die anderen Jünger, die verstehen nämlich überhaupt nicht, was hier los ist. Anstatt, dass sie sofort wissen, aha, der ist's, der Jesus verrät, und irgendwie mit dem Finger auf ihn zeigen, wundern sich, warum Jesus ihnen sagt oder ihm sagt, was du tust, das tue bald. Sie denken, er soll etwas vom Geld den Armen geben oder etwas fürs Fest einkaufen. Das Passafest steht ja unmittelbar bevor. Ist doch eigenartig. Ich kann mir das Ganze nur so erklären, dass die Jünger im Grunde überhaupt noch nicht ahnen und wissen, was in dieser Nacht geschehen wird. Sie haben noch keinen blassen Schimmer. Sie sind auf der einen Seite verwirrt, dass Jesus so etwas sagt, einer wird mich verraten. Auf der anderen Seite können sie das überhaupt noch nicht an sich ranlassen. Sie verdrängen das. Jesus hat ja an manchen Stellen davon geredet, dass er sterben werden wird, dass er von ihnen geht. Das lassen sie noch nicht an sich ran. So sind wir Menschen manchmal. Gerade wenn es um Schwierigkeiten geht oder auch einen bevorstehenden Tod. Das gibt es manchmal, nicht wahr, dass Menschen auch spüren, dass sie bald sterben werden. und dass Angehörige das so ein bisschen abschmettern und sagen, ach, erzähl nicht, das wird schon wieder. Wir Menschen sind manchmal blind für die Wirklichkeit. Die Jünger, denen geht es hier genauso. Und dann möchte ich zu dem kommen, was ich im Grunde am spannendsten finde hier in diesem Abschnitt, nämlich Judas. Judas, dem Jesus diesen Bissen reicht und der dann geht, um Jesus zu verraten. In dieser Geschichte mit Judas steckt ja auch immer eine ganz wichtige, bedeutsame Frage an uns. Und das haben sich die Jünger damals auch gefragt. Könnte nicht ich auch jemand sein, der Jesus verrät? Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber irgendwann einmal im Leben. Habe ich nicht in irgendeiner Weise auch dieses Potenzial, die Anlage in mir drin, Jesus völlig beiseite zu schieben, mich von ihm abzukehren? Könnte nicht ich auch so einer sein? Am Anfang des Kapitels, da haben wir schon einmal von Judas gelesen, nämlich dass an diesem Abend bereits der Teufel dem Judas, dem Sohn des Iskariots, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete. Also dass in diesem Moment, wo Jesus sagt, einer unter euch wird mich verraten, wo er den Bissen gibt und der Satan in Judas hineinfährt, das ist ja noch nicht der Anfang der Geschichte, sondern das hat eine längere Vorgeschichte im Herzen von Judas. Man muss sich das mal vorstellen. Judas war einer von den 12 engsten Vertrauten von Jesus. Ist mindestens 2 Jahre mit ihm herumgezogen, ist mit ihm durch dick und dünn gesehen, hat seine Worte gehört, seine Wunder gesehen, all das Gute, was Jesus getan hat. Und innen drin im Herzen kehrt sich sein Herz gegen ihn. Das schmerzt auch Jesus. Das Evangelium spricht davon, dass es der Teufel ist, der ins Herz hineingegeben hat, dass Judas ihn verrät. Man darf sich das sicher nicht so vorstellen, dass wir als Menschen dem Teufel oder dem Bösen völlig willenlos ausgeliefert wären. Das könnte man ja denken. Die bösen Gedanken, die kommen, mit denen ich mich beschäftige, denen bin ich erlegen. Ich bin ja nur ein Opfer. Aber ist Judas nur ein Opfer? Wir kennen das doch auch, dass uns hin und wieder Gedanken plagen, wo wir unseren Mitmenschen die Pest an den Hals wünschen. Wo wir so denken, oh, den könnte ich abmurksen, was der oder die schon wieder getan hat. Das ist ein Gedanke. Und wir als Menschen haben aber immer noch die Freiheit, uns dazu zu verhalten. So einen Gedanken auch abzulehnen, abzuwehren und sagen, nein, das, was ich denke, ist nicht richtig. So möchte ich nicht handeln. Aber wir machen auch die Erfahrung, dass Gedanken unser Herz vergiften können. Und dass wir, wenn wir oft solche Dinge denken, irgendwann anfangen, auch solche Dinge zu sagen. Das erleben wir in dieser Zeit ganz oft in dieser Gesellschaft. Muss man mal genau zuhören, wie Menschen reden über andere, was sie ihnen für furchtbare Dinge an den Hals wünschen. Und wenn man beim Reden ist, dann ist es gar nicht mehr so weit, dass man dabei ist, andere anzustiften oder selbst zur Tat zu schreiten, die Waffen in die Hand zu nehmen, anderen Menschen Schaden zuzufügen. Und irgendwann kommt man möglicherweise nicht mehr raus aus dieser Nummer. Irgendwann übermannt einen das Böse, dass man wie ein Getriebener ist. Da steht so ein bisschen hier auch dahinter, nicht wahr? Wenn davon die Rede ist, dass der Satan zunächst die Gedanken dem Judas ins Herz sät und dass er an diesem Abend dann in Judas hineinkommt und die Kontrolle über ihn übernimmt. Da gibt es für ihn kein Zurück mehr. Das ist etwas sehr Furchtbares, was hier geschieht, was wir in der Geschichte aber immer wieder auch in anderer Weise beobachten können. Die Frage, die für mich ganz wichtig ist, sind wir denn als Menschen dieser Versuchung, diesen Gedanken wirklich so hilflos ausgeliefert oder gibt es nicht für uns eine Möglichkeit, der Versuchung auch zu widerstehen? Und da möchte ich sagen, ja, diese Möglichkeit gibt es für uns. Und dafür steht nun gerade der Jünger, den Jesus lieb hatte, als ein Beispiel da, ein Vorbild. Wenn uns solche Gedanken kommen, dann dürfen wir das merken und dürfen sofort zu Jesus kommen, an sein Herz. Manchmal reicht da schon ein Notgebet, dass wir ausrufen, Jesus. Oder dass wir dann noch mehr in die Tiefe gehen und uns die Zeit nehmen, das, was wir denken, mit Jesus zu besprechen. Je näher wir dabei Jesus kommen und auf ihn hören, umso weniger sind wir in der Gefahr, der Versuchung zu unterliegen, anderen Menschen zu schaden oder sogar selbst Jesus zu verraten. Die Nähe Jesu schützt uns vor der Versuchung. Deswegen ist es für uns als Christen ganz wichtig zu beten und auf Jesu Worte zu hören. Die Nähe Jesu schützt uns. Ein letzten Punkt, den ich in diesem Abschnitt ganz spannend finde, ist, dass im Grunde Jesus es ist, der diesen letzten Weg zum Kreuz in Gang setzt. Na, er ist es ja, der den Bissen ganz aktiv eintaucht, ihm Judas gibt und der dann den Judas sogar auffordert, was du tust, das tue bald. Das ist ein ganz interessantes Detail und es macht etwas sehr Wichtiges deutlich. Es macht deutlich, dass Jesus nicht einfach nur ein Opfer ist. Er ist nicht einfach nur das Opfer eines Menschen, der ihn verrät. Nicht einfach nur das Opfer seiner Feinde oder der Justiz, die ihn dann ans Kreuz bringt. Jesus ist selbst der Handelnde. Er hat alles in der Hand. Auch seinen Gang am Kreuz, ans Kreuz. Er ist der Aktive. Oder anders gesagt, Jesus ist der, der sich aus Liebe selbst für uns hingibt. Ganz bewusst. So viel Schmerzen ihn das auch bereitet. Und so viel Justiz und Feinde und der Verräter auch daran beteiligt sind. Jesus ist der Handelnde. Und das Spannende bei diesem Ganzen ist ja, dass Menschen versuchen, Jesus loszuwerden, aber sie am Ende keinen Erfolg haben. Sie scheitern mit ihrem Tun, denn was Jesus am Kreuz gemacht hat, ist ja, dass er das Böse besiegt hat, ein für alle Mal. Er hat die Macht der Sünde, der Schuld, auch die Macht des Verrates zerbrochen. Ich möchte sagen, selbst für Judas gäbe es theoretisch die Chance auf das Leben, von dieser Lebenshingabe Jesu zu profitieren. Denn Jesus ist ja für uns alle ans Kreuz gegangen. Wer sind wir in dieser Geschichte? Ja, wollen wir sein? Ich denke doch, die Jünger, die bei Jesus bleiben, die sein Leben empfangen und seine Liebe, die sich ihm zuwenden, die an sein Herz sich begeben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Gott, himmlischer Vater, Herr Jesus, Heiliger Geist, wir loben und preisen deinen Namen. Wir danken dir, dass du mit deiner Liebe in diese Welt gekommen bist und uns durch das Sterben und die Auferstehung unseres Herrn Jesus erlöst und das Leben schenkst. Herr, wir haben dein Wort gehört, dass es auch deinen Jüngern, den Menschen, die doch eigentlich zu dir gehören, geschehen kann, dass sie dich verraten. Herr, du kennst unser Herz. Du siehst, wie es in uns aussieht, wo wir auch in uns diese Anlage spüren. Wir bitten dich, vergib uns unsere Schuld, das, was uns von dir trennt, wo wir dich verachtet haben und unseren Mitmenschen Schaden zugefügt haben. Wir bitten dich, dass du uns nicht verloren gibst, sondern du uns ganz festhältst an deiner Hand, dass du uns immer wieder zu dir ziehst in deine Nachfolge, an dein Herz. Schenk uns ein festes Herz und erfülle uns mit deinem Geist. Gemeinsam bitten wir, Herr, erbarme dich. Gott, wir beten für die Menschen unter uns, die Leid tragen, die krank sind und verzweifelt. Wir bitten für die Menschen, die nicht mehr aus und ein wissen, weil die Einschränkungen dieser Zeit ihnen die Luft zum Atem nimmt und wirtschaftliche Existenzen bedroht. Wir bitten dich um deine Hilfe und dass du trotz allem Schweren, was wir durchmachen, du es dennoch für uns zum Guten führst. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich, dass du Frieden stiftest in dieser Welt, in unseren Herzen, mit unseren Nachbarn, mit den Menschen, mit denen wir im Streit liegen. Gib uns die Kraft zur Versöhnung, so wie du uns mit dir versöhnt hast. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Gott, wir bitten dich um Weisheit für alle, die in unserem Land und in dieser Welt Verantwortung tragen. Stärke du ihr Tun zum Guten, dass es den Menschen und auch dir zur Ehre dient. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Gott, zu dir beten wir, wie Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Musik.